Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden. Ihre Liebesgeschichte ist und bleibt eigentlich eine der schönsten aus der realen Welt. Aber damals sorgte sie für sehr viele Schlagzeilen, denn sie war von Höhen und Tiefen geprägt. Und genau darüber möchte ich heute mit meinem lieben Kollegen Stefan Blatt sprechen.
Bevor wir uns aber den schwedischen Royals widmen, schauen wir wie immer, was in unserer Promi-Welt sonst noch so los war.
Werbung. Bunte Spotlight. Mal ehrlich, was wünscht sich eine normale Elfjährige zum Geburtstag? Ich würde jetzt mal sagen, eine hübsche Puppe, eine Barbie, ein Spiel oder vor allem natürlich eine Feier mit den besten Freundinnen. Aber wenn man die Enkeltochter des milliardenschweren Ex-Formel-1-Moguls Bernie Ecclestone ist, dann sieht die Lage ganz anders aus. Und vor allem, wenn es sich bei der eigenen Mama auch noch um das frühere It-Girl Tamara Ecclestone handelt. Denn wer sich noch zurückerinnert, weiß, dass die heute 40-Jährige für ihren ultra extravaganten Luxus-Lifestyle bekannt ist. Und nun hat sie für ihre Tochter Sophia eine Party der Superlative zum 11. Geburtstag geschmissen.
Ja, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Also alles stand an dem Tag unter dem Motto des Filmklassikers Frühstück bei Tiffany's. Und die Filmkulisse war für Fotos nachgebaut worden. Und statt Topfschlagen und Muffins, wie man es halt vielleicht kennen würde für den 11. Geburtstag, gab es für die jungen Gäste stattdessen funkelnde Diamantketten zum Anprobieren, kleine Diademe und falsche Wimpern zum Aufkleben. Außerdem gab es ein eigenes Café namens Fifi's Blue Box, in dem es Cupcakes, Macarons und Petit Four im klassischen Tiffany-Blau gab und natürlich auch eine XXL-Torte in Form von Geschenkboxen der Marke.
Ja, ich wäre selber gern dabei gewesen. Und natürlich gab es auch einen Dresscode, nämlich Cocktail, wie sich das halt für 11-jährige Mädels gehört. Und vor allem das Geburtstagskind Sophia zog alle Blicke auf sich. Sie erschien als Mini-Audrey Hepburn im ikonischen Look des Filmklassikers. Sie trug ein schwarzes Kleid, Ballhandschuhe, die Haare waren zu einem Dutt hochgesteckt, mit einem Diadem und sie war wunderschön geschminkt. Und jetzt kommt's, die Kleine hat mal eben eine schwarze Mini-Kelly-Tasche von Chanel bekommen für rund 6.000 Euro. Und natürlich sollten die Gäste auch nicht leer ausgehen. Zum Abschied gab's für jeden eine berühmte Tiffany-Geschenkbox, aber da wissen wir leider nicht, was dahinter steckte. Aber ich bin sehr gespannt, wie die Familie Ecclestone das im nächsten ja noch toppen will.
Aber König Charles lässt sich ja auch nicht lumpen. Und zwar, wenn es um die Liebe zu seiner Frau Camilla geht. Andere kaufen ihren Liebsten ja Blumen oder Schokolade. Charles hat mal eben schnell ein Anwesen gekauft, um den Herzensort seiner Frau zu beschützen. Genauer gesagt geht es um Camillas Haus namens Raymill, wo sie sich seit Jahrzehnten regelmäßig zurückzieht, wenn ihr in London die Decke auf den Kopf fällt und sich in der Natur entspannen will. Und dieser Landsitz liegt im Dorf Lacock, Wiltshire und ist circa 2,5 Autostunden von der englischen Hauptstadt entfernt.
Ja, und eigentlich ist es wirklich dort die pure Idylle. Doch das Anwesen nebenan, das sollte verkauft werden an einen Käufer, der die Location für Hochzeiten und andere Partys halt vermieten wollte. Und das wollte Charles sich auf keinen Fall gefallen lassen. Denn mal abgesehen von der Lautstärke muss man sich ja vorstellen, wenn jedes Wochenende Partygäste dort versuchen, einen Blick auf die Königin zu erhaschen, dann ist es eigentlich mit der Privatsphäre vorbei. Und es ist natürlich auch viel zu gefährlich. Deswegen hat Charles das Grundstück inklusive Haus noch in letzter Minute für schlappe 3,5 Millionen Euro gekauft. Also wenn das mal nicht romantisch ist, weiß ich auch nicht.
Also sehr romantisch.
Die Liebe überwindet alle Hindernisse, heißt es immer wieder. Und genau das haben Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden vor fast 20 Jahren bewiesen. Ihre Liebesgeschichte ist und bleibt eine der schönsten aus der royalen Welt. Doch damals sorgte sie für sehr viele Schlagzeilen, vor allem negative. Denn, dass sich die zukünftige Königin von Schweden in einen bürgerlichen Fitnesstrainer verliebte, sorgte für viel Aufsehen. Vor allem ihre Eltern, König Carl Gustav und Königin Silvia, waren zu Beginn alles andere als begeistert. begeistert. Wie schwer diese Anfänge von Victoria und Daniel waren, welche Hürden sie in ihrer Ehe nehmen mussten und wie sie trotzdem ein absolutes Traumpaar wurden, das will ich heute mit meinem lieben Kollegen Stefan Platt besprechen. Hallo Stefan.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Du bist ja eigentlich immer ein Experte, aber vor allem in diesem Thema ein Experte, denn du hast ja sogar ein ganzes Buch über Victoria von Schweden geschrieben. Was fasziniert dich denn so an ihr? Also wie kam das dazu?
Ja, das kam dazu. Im Jahr der Hochzeit war natürlich Victoria ein Superstar. Sie ist heute immer noch ein Superstar, aber da war natürlich, alle Augen waren auf Schweden gerichtet. Und dazu ist ein Buch erschienen, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Sie ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit, weil sie hat sehr viele Brüche im Leben. Und dadurch kann man, ist natürlich für sie, sagen wir mal, schlecht, aber man kann eine sehr gute Geschichte über sie erzählen. Und sie ist ein sehr faszinierender Mensch. Und was natürlich für sie sehr positiv ist, sie hat sich durch alle ihre Krisen, die hat sie gemeistert und ist heute, denke ich mal, ja die glücklichste Kronprinzessin Europas geworden, was man in ihrer Jugend hätte nicht erwarten können. Da war sie magersüchtig, da hatte sie Angst, ja, da hatte sie sehr viele Probleme. Aber diese Erfolgsgeschichte, das aus Victoria, von der man gedacht hätte, die schafft es eigentlich nie, jetzt diese strahlende Kronprinzessin und wahrscheinlich die beste Königin werden wird, die Schweden jemals haben wird oder hatte, das ist wirklich faszinierend und das macht auch Hoffnung und ich glaube, diese Hoffnung, die in der Geschichte steckt, die sorgt auch dafür, dass das Interesse an ihr so wahnsinnig groß ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen und ich finde, sie war auch immer die Prinzessin oder Kronprinzessin, die so wahnsinnig nahbar wirkte, wahrscheinlich durch diese ganzen persönlichen Krisen, die sie überstanden hat und wir wollen ja heute so ein bisschen auf ihre Geschichte eingehen und vor allem halt wollen wir über ihre große Liebe sprechen, über die Liebe zwischen Victoria und Daniel. Die beiden feiern ja dieses Jahr ihren 15. Hochzeitstag, sind aber schon, glaube ich, seit fast 24 Jahren zusammen. Aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, sie stammen aus zwei unterschiedlichen Welten. Wie haben sich denn die beiden dann überhaupt damals kennengelernt?
Ja, Daniel stammt aus einem Dorf in Schweden. Seine Eltern waren bei der Post und haben so ganz bodenständige Berufe. Und wenn man da hinfährt, steht da so ein rotes Haus und alles so Bullerbü-Style, also alles ganz schön. Und Daniel hat sich aber gesagt, wie halt viele, wie soll man sagen, gibt ja dieses Phänomen der Landflucht, dass dann man in die Stadt geht, um was zu erleben. Dann hat Daniel gesagt, ich gehe nach Stockholm und versuche dort mein Glück. Er hat dann sofort, weil er sehr gut aussah und sehr sportlich ist, ist er sofort in diese High-Society-Kreise reingekommen. Man muss sich Stockholm so als Mini-Bubble vorstellen. Da gibt es so 3-4 Restaurants, wo sich immer dieselben Leute treffen, ein bisschen so wie München. Also so, wenn man da zur Society gehört. Und er gehört da zur Society, weil er immer allen Fitness-Tipps gegeben hat und so weiter und so fort. Und dann hat jemand beschlossen, Daniel ist eigentlich so ein guter Vorzeigetyp, mit dem kann ich reich werden. Und der hat ihn dann gefördert und Daniel hat dann ein Fitnessstudio aufgemacht mit Hilfe eines Investors. Und auf einmal ist ganze Stockholmer Society, vor allem die jungen Damen haben gehört, da ist der neue Fitnesstrainer Daniel und alle waren verliebt und das Ding wurde überrannt. Also Master Training hieß das. Und auch Victoria hat es dann irgendwann gehört und hat dann aber nachfragen lassen, durch ihren Hofstaat oder durch ihre Sekretärin, ich kann ja da jetzt nicht trainieren, während alle da sind.
Ja.
Dann hat Daniel gesagt, hey, ich mache das persönlich, komm mal abends vorbei. Dann ist sie regelmäßig, quasi heimlich, hat sie dann trainiert. Er hat Überstunden gemacht. Es war so, dass sie gerade mit Daniel Collier zusammen war. Mit dem war sie vorher in den USA. Der hat ihr über ihre Magersucht geholfen. Aber irgendwie ist ja das Ganze dann zerbrochen, als die beiden zurückgekommen sind. Ob sich die Beziehung der beiden Daniels überschnitten hat, ist bis heute ein großes Mysterium. Also da hat jeder eine andere Theorie dazu. Aber es war so, dass über dieses gemeinsame Training, diese Abende, die sie halt sonst mit ihren Freunden verbracht hätte, aber dann dort im Fitnessstudio verbracht hat, dann so langsam viele Gespräche geführt worden sind und so langsam eine Liebe entstanden ist. Und dann sind sie zusammengekommen, den genauen Zeitpunkt weiß man nicht.
Okay, sie konnte ihm also vertrauen. Und gut, jetzt hast du es schon eigentlich erklärt, es war nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern da ist eher eine freundschaftliche Vertrauensbasis sozusagen entstanden und dann ist daraus die Liebe geworden. Du hast es jetzt schon so ein bisschen erzählt. Victoria hatte mit Magersucht zu kämpfen, weil es war ja auch genau so ein Zeitpunkt, glaube ich, wo sie aus Amerika zurückkam, wo er sie vielleicht auch so ein bisschen aufgefangen hat, weil sie eben so schwere Jahre hinter sich hatte. Was war denn da jetzt so los in ihrer, ich weiß jetzt nicht, Jugend oder in ihren Anfang 20er Jahren? Warum war es so schwer für sie?
Ja, man muss so ein bisschen zurückblicken. Der europäische Hochadel, sagen wir mal die Generation Silvia und Karl Gustav, die sind jetzt nicht besonders so liebevoll aufgewachsen und die konnten dann auch nicht die Liebe so an ihre Kinder weitergeben. Auch die Queen, die haben ein sehr großes Selbstverständnis, dass man für die Krone da ist, dass man viele Termine wahrnimmt. Das hat sich heute geändert. Also gerade Kate ist viel mehr für die Kinder da. Die Kinder selber zu betreuen, nicht von Nannys betreuen zu lassen, das hat sich erst mit der neuen Generation durchgesetzt. Aber die Generation damals, die war so, ist halt abends auf einen Termin gegangen, hat nochmal kurz reingeschaut ins Kinderzimmer und dann haben die Nannys das alles übernommen oder sind irgendwie 3 Wochen lang auf Staatsbesuch gefahren oder sowas, haben die Kinder auch nicht mitgenommen. Und darunter hat Victoria sehr gelitten. Also sie hat sich nie geliebt gefühlt. Sie hat auch erzählt, dass wenn ihre Eltern halt weggegangen sind, hat sie geweint und hat sich verlassen gefühlt. Und die Eltern haben das aber gar nicht so mitgeredet, weil sie dachten, ja, da ist eine Nanny, sie hat ein Dach über dem Kopf, alles gut. Aber in der, sagen wir mal, in der Kindererziehung oder hat sich auch viel geändert in den letzten 50 Jahren. Das Zweite, was dann kam, sie leidet unter 2 Krankheiten. Einmal, sie ist Legasthenikerin, also hat eine Leserechtschreibschwäche und sie kann keine Gesichter erkennen. Also sie hat immer jemanden hinter sich, also ihre Privatsekretärin, wenn sie auf irgendeine Party geht oder sowas und die dann sagt, hey, da kommt jetzt XY auf dich zu. Und dann sagt sie, ah, schönen guten Tag, Herr XY. Das hat ihre Schulzeit unglaublich schwer gemacht. Und es ist auch so, dass das Royals oder Prinzessinnen oder so in der Schule auch gerne mal gemobbt werden, weil da wird gesagt, ja, du bist ja eh was Besseres und so. Und das hat alles dazu geführt, dass sie sich ein bisschen vernachlässigt gefühlt hat, dass sie kein Selbstwertgefühl hatte. Das hat dann dazu geführt, dass sie magersüchtig geworden ist. Also das hätte auch ganz anders enden können. Und dann haben die Eltern gesagt, okay, du gehst mit deinem Freund Daniel, also Daniel Collier, nach New York und da bist du nicht mehr so im Rampenlicht und das hat er sehr gut getan, aber für die Beziehung war es dann Gift, weil offensichtlich dann gemerkt hat, Daniel Nummer 1 nennt man ihn immer, der war aus ganz großartigen Verhältnissen, er war adoptiert von einem super Banker, also Geld spielte keine Rolle und er hat sich halt gemerkt, nee, irgendwie, das finde ich nicht gut und als sie dann zurückgekommen sind, ja, hat sie vielleicht sich bewusst einen Mann aus dem Volk gesucht und das hat sie auch bei ihrer Hochzeitsrede gesagt, da hat sie gesagt, danke, also an das Volk gerichtet, dass ihr mir Daniel geschenkt habt, also weil er aus dem schwedischen Volk kommt und halt nicht aus dem schwedischen Adel oder aus dem Geldadel und das hat sie, glaube ich, gesucht und gebraucht und in Daniel gefunden.
Also er hat sie dann sozusagen, ja, ich will jetzt nicht sagen gerettet, aber er hat ihr, glaube ich, ja, er stand ihr zur Seite, wie du schon gerade gesagt hast, sie haben sich wahrscheinlich da gut ausgetauscht. Wie war das denn dann? Ich meine, jetzt verliebt sich Victoria in einen Bürgerlichen. Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich etwas, was ich erstmal vielleicht versuche für mich zu behalten und nicht direkt meinen Eltern, dem Königspaar sozusagen, erzähle. Hat sie das erstmal verheimlicht oder hat sie es direkt Karl Gustav und Silvia gesagt?
Nee, sie hat es erstmal verheimlicht und sie hatte ja auch, sagen wir mal, sie ist heute Abend zum Training gegangen. Also fragt ja auch keiner nach und wenn man sagt, ja, ich kann mich da mittags nicht blicken lassen, weil dann weiß jeder, gibt es vielleicht irgendwie Fotos von mir, wie ich, gab ja mal die berühmten Fotos von Diana, die im Fitnessstudio mal abgelichtet worden ist und das will man nicht. Also so Fotos sind unschön und sie hatte ja einen Grund zu sagen, ich gehe da hin und so weiter und so fort. Sie hat auch einen Grund zu sagen, ich treffe mich mal mit Daniel, weil wir sprechen meinen neuen Ernährungsplan durch oder sowas. Also sie haben erstmal so gemacht, auf Geschäftsbeziehungen, deswegen weiß man auch nicht so ganz, wann das nun alles passiert ist. Aber gerade bei ihrem Vater ist das nicht so gut angekommen. Der hat da eher so gedacht, naja, du heiratest den Prinzen von Griechenland oder irgendwie sowas, also ein bisschen mehr im Hochadel. Wobei er ja auch sich für eine Bürgerliche entschieden hat. Weil war ja nicht so, dass er es nicht auch gemacht hat, aber er hätte sich für seine Tochter, sagen wir mal zumindest, vielleicht was Reicheres gewünscht. Aber als er dann erkannt hat, also war für ihn auch ein Learning und da muss man ihm auch zugestehen, dass er das geschafft hat. Wie gut Daniel ihr tut, hat er ihn wunderbar in die Familie aufgenommen.
Aber jetzt, weil du gerade sagst, beide haben jetzt am Anfang natürlich wahrscheinlich ihn noch nicht direkt akzeptiert, aber auch Silvia, weil ich habe immer das Gefühl bei Silvia, also erstmal, wie du es schon gerade gesagt hast, sie ist selber eine Bürgerliche, das klingt immer so blöd, finde ich, wenn man bürgerlich sagt, aber ist sie ja. Und sie kommt mir ja eigentlich immer so warmherzig vor oder es täuscht das. Also war sie auch erst dagegen, gegen diese Beziehung?
Ja, es ist so, Silvia steht immer zwischen den Stühlen. Mhm. Also sie muss immer die Vermittlerin spielen und ich glaube nicht, dass sie gegen die Beziehung war, aber sie war am Anfang vielleicht so, mein Gott, muss das jetzt sein? Also hättest du dir nicht vielleicht jemand nehmen können oder in den Jan verlieben können, der nicht so viele potenzielle Probleme.
Was einfacher wäre.
Was einfacher wäre. Aber das hat sich dann alles, weil Daniel gerade die Verschwiegenheit, also man hätte ja auch denken können, dass er danach irgendwie ein Jahr mit der Kronprinzessin zusammen ist und ein Buch schreibt oder sowas, ist ja auch verlockend. Also, dass man da gemerkt hat, er meint das ernst, er kümmert sich, er ist verschwiegen, er ist loyal, er sieht gut aus, er weiß, wie man sich in Kreisen bewegt, auch wenn er dann hineingeboren worden ist, weil er halt diese Jahre in Stockholm hatte, wo er sich in diesen High-Society-Kreisen bewegt hat. Da hat man dann irgendwann gesagt, ja, ist schon okay. Und heute ist das am Hof überhaupt kein Thema mehr. Also.
Dann waren die beiden ja doch wirklich lange zusammen, bevor es überhaupt zur Verlobung kam. Ich glaube, 8 Jahre, das kennt man ja oft gar nicht so von diesen royalen Paaren, dass die gerade, die waren ja jetzt auch keine 18 mehr, dass sie so lange zusammen sind. Also warum hat es so lange gedauert? Musste Daniel sich vielleicht erst einen Namen machen oder musste er erst ein Programm als Prinzgemahl ausführen? Also was war da los?
Ja, wie jeder Bräutigam einer Kronprinzessin musste er eine Prinzenschule durchlaufen. Das bedeutet, es gibt auch die Prinzessinschule, das hat auch Mary von Dänemark, musste das auch durchlaufen. Das dauert ungefähr ein Jahr. Mary von Dänemark hat noch das Problem, dass sie aus Australien kommt und noch Dänisch lernen musste. Er kann nun Schwedisch, weil er Schwede ist. Aber er musste was über Schweden lernen, er musste was über Etikette lernen und so weiter und so fort. Und so eine Ausbildung dauert halt ungefähr ein Jahr. Also er hatte da einen persönlichen Berater, mit dem man dann regelmäßig quasi durch die Schulbank gedrückt hat. Also das musste man schon mal in diesen 8 Jahren abarbeiten. Dann gibt's immer noch 7 Jahre. Und dann mussten sie auch ganz sicher sein. Also Victoria ist jetzt nicht so der Mensch, der sich Hals über Kopf verliebt und dann nach Vegas durchbrennt. Also das ist sie einfach nicht. Sondern sie, weil sie so viele seelische Schmerzen in ihrer Kindheit hatte, musste sie ganz sicher sein. Ich kann dem Menschen vertrauen. Ich kann auch mit ihm durch Krisen gehen. Mit deiner Nummer 1 hatte sie einmal getrennt, dann kam sie wieder zusammen. Also sie wollte auch testen, nimmt er mich auch, wenn ich nicht die Kronprinzessin bin oder wenn ich nicht der strahlende Mensch bin oder sowas. Also, und sie musste ja erstmal auch zu sich selber finden. Und deswegen haben die beiden ein bisschen länger gebraucht, weil die halt so eine ungewöhnliche Beziehung haben. Und Victoria sagte, wenn ich ihn heirate, dann muss es für immer sein. Die Garantie ist nie, aber wie man jetzt sieht, es geht Richtung immer. Also da gibt es ja überhaupt keine Krisengerüchte oder sonst was. Also, dass die nicht zusammen alt werden, daran glaubt niemand. Also.
Ja, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Und das war ja auch gerade in dieser Zeit rund um die Verlobung, das Jahr davor, das Jahr danach, da war es ja auch bei Daniel nicht alles so einfach. Er ist ja auch gesundheitlich angeschlagen. Er leidet seit seiner Geburt an einer chronischen Erkrankung, die, glaube ich, die Funktion der Nieren einschränkt. Und ich glaube, er hatte ja dann sogar eine Nierentransplantation, die ihn gerettet hat, oder?
Ja, das wusste eigentlich, also vielleicht wusste man es in Schweden, aber es hat niemand wirklich drüber gesprochen. Auf einmal kam die Nachricht, dass sich Daniel eine Nierentransplantation unterzogen hat. Sein Vater hat ihm eine Niere gespendet und die ist gut verlaufen. Also die Niere hat auch bis heute hält bis heute. Das ist ungewöhnlich, weil Nieren auch mal so nach 5-6 Jahren oder so dann wieder neu transplantiert werden müssen oder eine transplantierte Niere versagen kann. Das ist jetzt nicht, dass die bis ans Lebensende immer funktioniert. In dem Fall war es aber schon so, da war die Beziehung schon so weit fortgeschritten, dass das Königshaus, das muss ja immer sagen, wenn es immer ein ärztliches Bulletin rausgeben, weil das Königshaus ist ja nicht eine normale Familie, sondern die haben Repräsentationspflichten und Pflichten im Staat. Und wenn halt der Partner oder Verlobte einer Kronprinzessin krank wird, dann muss das veröffentlicht werden. Also hätte das vielleicht auch nicht veröffentlicht. Ich setze ja bis heute für Nierenkranke ein. Also das war schon ein ziemlicher Schock. Vor allem, man hat dann gesagt, ja, dass eine angeborene Nierenerkrankung, wo die Niere dann versagt hat. Viele haben dann aber auch in der Presse gesagt, ja, er war immer Fitnesstrainer und das ist ja ein ganz großes Thema, Anabolika und so. Das wurde dann auch noch irgendwie, wurden Gerüchte gestreut. Also das ist natürlich auch nicht schön, wenn ich da mich gerade genese und auf einmal gesagt, der ist ja selbst schuld, weil der hat sich die Anabolika eingeworfen. Also das war alles überhaupt keine schöne Zeit, aber sie haben es alle irgendwie überstanden.
Und es ist ja oft so, mittlerweile hat sich das ja verändert. Das sehen wir ja auch bei Kate mit ihrer Krebserkrankung, dass man ja auch offen darüber spricht. Früher gab es das ja nicht so, dass in den Königshäusern über Krankheiten gesprochen wurde. Hat Daniel denn jetzt mal im Nachgang auch offen über seine Erkrankung gesprochen?
Ja, so richtig offen hat er nicht drüber gesprochen. Also er redet immer mal wieder drüber. Er besucht auch Krankenhäuser und bei Kate ist das auch so. Sie redet dann dann mit einer Patientin dort und die Patientin redet wieder mit der Presse. Also man versucht das so ein bisschen über Bande zu spielen. Er hat auch mal ein Interview dazu gegeben, wo er auch ein bisschen was erzählt hat, aber er hat jetzt nicht darüber erzählt, wie das auch für ihn seelisch ist oder wie auch die Belastung ist, dass die Niere jederzeit wieder versagen kann oder wie auch immer. Also er hat das als Anlass genommen, sich für Nierenerkrankte einzusetzen und es gibt ein paar Aussagen dazu, aber jetzt nicht super viel, aber man kann daraus sehen, wie es ihm gegangen ist, dass es wirklich alles ganz schlimm war, dass er muss ja weiter Medikamente nehmen, jetzt auch, also sein Leben lang. Also das wurde alles mal thematisiert, aber es wurde jetzt nicht so das Tell-All gemacht. Also das ist für Roy jetzt auch ungewöhnlich, aber man möchte dann doch halt dem Volk mitteilen, mir geht's wieder besser oder das und das Problem ist noch und das macht man dann halt so über Bande, indem man irgendwo hingeht und dann erzählt man dem Arzt irgendwas
ja,
und der Arzt
gibt ein
Interview. So wird das dann gemacht.
Ja, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem großen Tag, zum 19. Juni 2010. Das war, glaube ich, der Augenblick, wo wir auch alle so ein bisschen drauf gewartet haben. Die Hochzeit von Victoria und Daniel von Schweden. Ich kann mich lustigerweise sogar echt noch dran erinnern. Ich war 15 und meine Mama und ich haben die Hochzeit zusammen angeguckt. Ich glaube, es war sogar einer der ersten royalen Hochzeiten, die ich wirklich bewusst angeguckt habe. Und ich weiß, dass meine Mama und ich beide geweint haben, weil das so süß war, wo Victoria dort entlang geschritten ist und sie hat Daniel so ein bisschen versucht aufzumuntern, weil beide hatten noch irgendwie Tränen in den Augen und es war irgendwie ganz emotional und ich finde, das ist bis heute einer der bewegendsten Hochzeiten, oder? Also diese ganze Hochzeit von vorne bis hinten war irgendwie voller so persönlicher, schöner Momente.
Ja, ich war in Stockholm und war live dabei. Es war die ganze Stadt, überall wo man hinblickte, alle haben gegrinst, alle haben gejubelt. Die Stimmung, das war völlig irre. Also das so eine Stimmung habe ich auch eigentlich nie wieder erlebt, auch bei der Hochzeit von Frederik und Mary war die Stadt nicht so glücklich. Also war die Stadt auch glücklich, aber diese Victoria-Hochzeit, also das ist so, wenn ich daran zurückdenke, gibt es immer noch eine Gänsehaut, weil das ist so ein bestimmtes Gefühl, was ich danach nie wieder erlebt habe, wie so alle Menschen, egal was ist, sich total freuen und die Straßen waren noch total zu. Ich musste damals auf die andere Seite des Hafens und da hat mich dann noch irgendwie ein Polizist, hat mir dann den Weg noch frei gemacht, netterweise, sonst hätte ich das alles nicht mehr geschafft. Das war irre. Und dann kam halt Victoria auf diesen Balkon und das ist so ein historischer Moment, wo sie dann dankte ihrem Volk dafür, dass Daniel ihr geschenkt worden ist. Dann dachten so alle, das kann doch jetzt gar nicht wahr sein. Das war so, als ob der Himmel aufgeht und irgendwie Geigen spielen. Auch diese ganze Hochzeitszeremonie und wie das alles gelaufen ist. Man hatte irgendwie das Gefühl, als Gast dabei zu sein, obwohl ich ja mit Victoria so nichts wirklich zu... Also ich war nicht eingeladen oder sowas. Und dann haben sie ja dann auf den Ball auf dem Schloss gefeiert und haben auch sehr viele Fotos veröffentlicht, muss man sagen.
Ja, man hat einfach richtig gemerkt, dass da wirklich eine richtig große, echte Liebe einfach ist, ne, zwischen den beiden. Und ja, jetzt haben sie ja sozusagen ihr Glück erreicht, ihr Glück bekommen. Wie sah es denn dann danach aus? Wurden den beiden dann noch Steine in den Weg gelegt oder ging es seitdem dann für die beiden als Paar bergauf?
Ja, sie haben sich danach so ein bisschen unglücklich verhalten. Also ihre Hochzeitsreise haben sie sich von einem schwedischen Milliardär bezahlen lassen. Das war dann nicht ganz so glücklich. Also dann, es trübte dann so das Glück in den Wochen danach so ein bisschen. Aber hat sich alles wieder eingerenkt. Und dann kam natürlich Estelle zur Welt und dann war sowieso alles vergessen, weil Estelle war als Baby, also heute ist sie immer noch sehr häufig in der Presse, aber als Baby so die ersten zwei Jahre war sie in Schweden, glaube ich, jeden Tag irgendwie, wenn es ein neues Foto gab auf der Titelseite und auch bei Bunte haben wir alle vier Wochen Estelle-Titel gemacht. Die hatten auch damals die haben immer dieselbe Fotografin genommen, die diese Fotos gemacht hat, deswegen war die Bildsprache immer gleich und die hat auch ganz toll fotografiert und wenn man diese Bilder gesehen hat, ist man einfach da hingeschmolzen und der Königshof wusste ja, dass man mit Estelle punkten kann, weil die schwedischen, das muss man auch dazu wissen, das schwedische Königshaus kann abgesetzt werden im Parlament und im Parlament gibt es eine relativ knappe Mehrheit nur, die für die Erhaltung des Königshauses ist und es gibt auch eine Partei, die sagt, sie hat sich auf die Fahne geschrieben, das Königshaus abzuschaffen und deswegen haben die ganz bewusst auch Estelle als PR-Instrument genommen, das war gut für uns, und haben immer Fotos rausgeballert. Und deswegen wurde dann Estelle auch so europaweit zu wirklich so zum
Symbol,
berühmtesten Kind
und
zum Symbol für Schweden. Und das hat dem Königshaus gut getan, hat der Wirtschaft gut getan, Tourismus, also das war halt damals
Verstehe.
So.
Und ja, Estelle ist ja auch irgendwann dann die zukünftige Königin, ne? Also, oder?
Ja, Estelle wird natürlich zu
nach
Königin
Victoria.
Nach Victoria. Das wird alles noch lange dauern. Jetzt ist sie ein Teenager. Man lässt sie auch so ein bisschen in Ruhe, weil man halt auch gelernt hat, dieser Druck, der auf Victoria lastete damals, hat ja zur Magersucht geführt. Also da hat man schon gelernt und sagen wir diesen Baby-Fame, der hat sie ihm so ein bisschen abgelegt. Aber sie ist natürlich immer noch, sie wird auch mal eine tolle Königin werden. Also da gibt es gar keinen Zweifel.
Und sie hat ja auch noch einen Bruder, Oscar. Wo lebt denn die Familie? Also zu viert.
Ja, die leben bei Stockholm, aber die haben, sagen wir mal, in Schweden ist es so, dass man am Wochenende immer ins Ferien oder ins Sommerhuset, auf Dänisch heißt das so, ich weiß nicht, wie so Schwedisch das heißt, aber wird ähnlich heißen, fährt. Und sie haben wirklich an einem sehr schönen See neben einem Golfplatz, Daniel ist der leidenschaftliche Golfer der Welt, haben sie sich gerade ein neues Haus gebaut mit Seezugang. Auf der anderen Seite kann man zum Golfplatz gehen, dann gibt es da auch ein großes Clubheim, wo man auch mit Spielplatz und allem drum und dran, auch für die Kinder. Also da sind sie am Wochenende und in der Woche leben sie im Schloss in der Nähe von Stockholm. Und Victoria muss aber als Kronprinzessin, also Regierungsgeschäfte führt sie nicht, aber sie muss immer Sitzungen leiten und sowas. Und deswegen ist sie dann auch noch in Stockholm und da hat sie dann auch in der Innenstadt noch eine Bleibe. Wenn sie mal später wird, dann schläft sie halt da. Und sie kann natürlich auch jederzeit im Palast schlafen. Also an Schlafplätzen mangelt es da nicht. Aber sie haben sich so zwei Häuser eingerichtet und wenn man da reinschaut, sieht das relativ normal aus. Die haben es nicht so schlossmäßig eingerichtet, sondern
moderner, ja.
Jetzt auch nicht ganz modern, aber wenn man so eine normale deutsche Millionärsvilla sieht, dann sieht man da eigentlich keinen Unterschied.
Also so wie du und ich quasi wohnen.
Ja, so wie wir wohnen würden, wenn wir
verstehe.
Im Lotto gewinnen.
Verstehe. Und würdest du jetzt sagen im Nachgang, dass diese Liebe von Victoria und Daniel vielleicht auch das schwedische Königshaus oder die schwedische Monarchie verändert hat?
Die Liebe hat die schwedische Monarchie gerettet. Die schwedische Monarchie würde es ohne Daniel und Victoria nicht mehr geben. Also die Familie wird es natürlich noch geben, aber die werden nicht mehr Könige, weil der Vater, Karl Gustav, hatte einen irren Sexskandal mit Puffbesuchen und Mafia und sonst was alles. Und den hätte er nicht überstanden, wenn nicht die Leute gewusst hätten, dass nach ihm die übermenschlich tolle Victoria kommt und da wäre alles in Trümmern gelandet. Also das sieht er zwar nicht so, er sagt, ich habe ja nie was falsch gemacht und so, aber man kann wirklich sagen, dass ohne Victoria und Daniel und Estelle und Oscar das alles den Bach runtergegangen wäre. Ich bin auch extrem dankbar, dass es sie gibt, weil sie ist immer für eine Geschichte gut und für eine tolle Person und das schwedische Königshaus soll ja weiter bestehen und da hat sie wirklich Großartiges geleistet. Und deswegen hat sie eigentlich ihre Lebensleistung schon vollbracht. Und alles, was es kommt, ist quasi noch die, was oben
die Kirsche auf der Torte. Verstehe.
Der Torte.
Ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ich meine, sie hat natürlich noch Zeit, aber ich bin gespannt, in wen sich dann Estelle verlieben wird.
Ja.
Jemand aus dem Volk, jemand aus der Adelswelt, eine Frau. Alles ist möglich heutzutage. Und vielen Dank, Stefan, dass du bei uns warst, uns so einen schönen Einblick gegeben hast. Und ja, also ich würde sagen, beim nächsten Mal kommst du dann mit einem neuen Buch über eine neue Prinzessin. Ich will dich ja auch ein bisschen unter Druck setzen, ne?
Ja.
Dass du ein bisschen arbeitest. Deswegen freue ich mich auf dein nächstes Buch.
Okay, das werde ich tun.
Werbung.
Ein Unternehmer braucht gerade besonders starke Nerven. Nachdem Immobilienspekulant René Benko seit Ende Januar in Haft sitzt, hat nun auch noch seine Frau Nathalie die Scheidung eingereicht. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie sie ihm in dieser schweren Zeit beistehen. René Benko wird am 20. Mai 48 Jahre alt und ist damit vom Sternzeichen Stier. Und zu den Schwächen des Stieres zählen leider Sturheit und Fanatismus. Dass René Benko sich also in den Kopf gesetzt hat, ein Imperium aufzubauen, ohne dass seine Geschäfte Hand und Fuß haben, dürfte auch ein bisschen von den Planeten begünstigt worden sein. Ja, und nun verliert er auch noch privat seine größte Stütze. Seine Ehefrau Nathalie hat nach 15 Jahren die Scheidung eingereicht. Zu groß dürften ihre persönlichen Verletzungen und Enttäuschungen sein. Das heißt, in der Liebe muss sich der Stier jetzt auf eine harte Zeit einstellen. Die Liebesgöttin Venus bewegt sich nämlich auf ihrer rückläufigen Bahn und steuert damit gegen ihn. Gerade in nächster Zeit muss sich der Stier intensiv mit seiner Beziehung auseinandersetzen und auch hinterfragen, was eigentlich das Richtige für ihn ist. Erst in den nächsten Monaten befindet sich das Sternzeichen Stier dann wieder unter einer guten Venus-Konstellation. Und langsam bringen die Sterne wieder Liebe und Harmonie in sein Leben. Aber aufgepasst, nicht in Sachen Beziehung, sondern vielmehr in Sachen Selbstliebe. Durch den Anstoß der Venus werden Stiere das Leben und sich selbst wieder lieben lernen. Und mit diesem Mindset dürfte es auch nicht lange dauern, bis wieder Romantik hinzukommt. Unser Tipp dieser Woche lautet: Ende des Monats befinden sich Merkur und Venus im 12. Haus des Stieres und leiten eine Zeit des Reflektierens ein. Lieber Herr Benko, jetzt beginnt die Zeit des Loslassens. Beschäftigen Sie sich nicht mit privaten Altlasten, sondern stehen Sie zu Ihren Fehlern und blicken nach vorne.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Jeden Donnerstag, Bunte Menschen, der Promi-Podcast.